Willkommen bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Ein herzlicher Gruß auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in Südtirol. Freuen Sie sich auf Weihnachten? Oder kommen Sie vor lauter Terminen, Einkaufsstress, Weihnachtsfeiern, Jahresabschlussaufgaben und so weiter und so fort gar nicht dazu, sich zu freuen? Adventszeit, eine Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft des Erlösers. Eine Zeit des Wartens, der Besinnung und der Vorfreude. Theoretisch wären da nicht all die kleinen und großen Zeit- und Energiefresser. Oder auch der Erwartungsdruck auf das große Fest. Ist alles schön vorbereitet? Werden sich am Fest des Friedens und der Familie hoffentlich auch alle gut vertragen? Auch die, die eigentlich eher Probleme miteinander haben? Vielleicht gibt es ja auch noch die Erfahrungen aus dem Vorjahr oder den Vorjahren, die einen eher skeptisch auf das Weihnachtsfest blicken lassen. Und dann ist eine Vorfreude eher getrübt oder sie weicht sogar eher einem Gefühl von Bange oder Befürchtung. Und vielleicht ist es gerade gut, sich gar nicht so sehr zu freuen. Der Zweckpessimist rechnet schon damit, dass es gar nicht so schön wird. Dann ist er auch nicht so enttäuscht, wenn es dann so kommt. Oder kommt es vielleicht gerade dann so, weil er schon gar nicht damit gerechnet hat? Vielleicht bedingt sich das gegenseitig? Das sind Fragen, die wir uns heute stellen können, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und ich darf begrüßen Pater Elmar Busse. Mit ihm sprechen wir über das Thema Vorfreude, die schönste Freude mit Spannungsbögen leben. Grüß Gott, Pater Busse. Sie sind uns aus München zugeschaltet, aus dem Studio dort von Radio Horeb. Und wir sind nun zusammen und ich darf Sie noch kurz vorstellen. Sie sind Schönstadt-Priester. Sie sind in Heiligenstadt im Eichsfeld geboren, auch in der DDR damals aufgewachsen, haben dort auch Ihre Priesterweihe erlebt in Erfurt. Das war im Jahr 1980. Ja, und dann haben Sie dort auch gearbeitet als Kaplan und Pfarradministrator und sind dann nach der Wende auch gewechselt, erst nach Österreich. Nee, erst waren Sie, glaube ich, in Mainz und Limburg in den Diözesen als Schönstadt, in der Schönstadt Jugendarbeit und sind dann nach Österreich als Schönstadt Priester dann auch und haben eben dort die Arbeit geleitet und sind dann über Stationen Schönstadt selber, Wallendar nach Stuttgart gekommen. Inzwischen sind Sie in München als Familienseelsorger. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Und ja, mit Ihnen sprechen wir jetzt über Vorfreude, die schönste Freude mit Spannungsbögen leben. Das ich habe ja schon gerade eingeleitet, Pater Busse, Adventszeit, eine Zeit des Erwartens und der Vorfreude. Für viele aber auch, ja, recht viele Termine, Einkaufsstress und so weiter. Wie erleben Sie, Pater Busse, diese Adventszeit?
Genau, das ist die Frage, mit der sich viele Christen und auch viele Menschen rumschlagen. Auf der einen Seite soll es die Zeit der Besinnung sein, aber es ist dann, ich habe es mal so etwas salopp formuliert, die Zeit des Besinnungsstresses. Oder neulich sagt mir jemand, dann rennen die Seelsorger besinnungslos herum, um andere zur Besinnung zu bringen. Ich glaube tatsächlich, wir müssen auch ein Stück Abschied nehmen von dieser Vorstellung des besinnlichen, des langsamen Advent und uns einfach fragen, können wir, auch wenn wir so mittendrin sind in diesen vielen Dingen, nicht dann doch ja das als Advent begreifen? Ich erlebe das in diesem Jahr auf eine ganz besondere Art und Weise. Als wir damals das Thema festgelegt hatten für den heutigen Tag, da war überhaupt nicht abzusehen, dass mein Advent 2012 ganz anders aussieht, weil nämlich unser ältester Mitbruder in der Filiale mit Leukämie jetzt auf der Palliativstation liegt. Gut, er war erst ein paar Wochen im Krankenhaus. Dann hat man eben diese Leukämie diagnostiziert. Eine Chemo hat nicht angeschlagen und jetzt ist er auf der Palliativ. Und natürlich, weil er so viele Spuren in Ungarn und in Österreich, aber auch in Deutschland hinterlassen hat und er nicht mehr selber telefonieren kann, bitten mich jetzt ganz viele doch per Mail dann ihm das vorzulesen. Und auch die Planungsunsicherheit, ja, wann darf er den lieben Gott schauen, wann darf er gehen, das ist ja alles total unsicher und das ist zurzeit das, was mich jetzt hier einfach unwahrscheinlich intensiv bewegt.
Und da ist so etwas wie Adventszeit oder Weihnachten ja fast eigentlich ausgeblendet, oder?
Oder eben auf eine ganz neue Art und Weise dann vorhanden, nämlich wenn ich einfach mal jetzt von der Arbeitslast absehe und ihn anschaue, wie fruchtbar er eigentlich gewirkt hat in seinen Jahren, dann ist auch tatsächlich eine Freude mit verbunden, denn ich darf ja dort, indem ich dann die Mails bekomme und sie vorlese, dass da drin auch ganz viel Dankbarkeit mitschwingt. Und wenn ich andererseits denke, ich habe in den letzten Jahren auch einige Male mich geschämt für Mitbrüder, für Kollegen und manchmal auch richtig auch Wut bekommen. Und hier erlebe ich einfach ein Priesterleben, gleichsam so ein Erntedank über 50 Jahre Priestertum. Und dann ist bei all diesem Hektischen dann doch darunter eine Freude, ja, ich darf auch sagen, ein gewisser Stolz auf ihn. Und das ist einfach wunderschön.
Also hat Freude, auch Vorfreude, schon mit viel mit Dankbarkeit zu tun. Also auch mit man schaut irgendwie zurück, man freut sich und das wiederum gibt auch einen Blick nach vorne, dass man sich auch dann freuen kann über das Jetzt, aber auch das auf das, was kommt.
Genau, also in dem Sinne, dieser Mitbruder hat ja nichts zu bereuen, er lebt nicht in diesem Was wäre, wenn, ach hätte ich doch, sondern er konnte eigentlich auch immer so die einzelnen Etappen abschließen. Und jetzt noch vor kurzem, als er noch besser beieinander war, und sagte, er fühlt sich körperlich sehr schlecht, aber seelisch doch sehr gut und fühlt sich eigentlich da von göttlichem Licht umgeben. So diese Freude, ich darf dann den lieben Gott schauen, ich darf den Gründer schauen, das hat man ihm angespürt. Gut, jetzt ist er natürlich durch die starken Schmerzmittel sehr gedämpft, aber es ist für mich schon beeindruckend, diese letzte Etappe meines Mitbruders.
Und wenn natürlich jemand sein Leben abschließt und mit einer gewissen Vorfreude wird man das kaum mehr nennen wollen, also in der heutigen Zeit ist ja der Tod oft schon einfach sehr negativ belastet, aber wenn man die Gewissheit hat, wo man hingeht und wo man sich auf den Himmel vorfreuen kann, hat das eine ganz eigene Kraft, die natürlich jetzt auch für Sie speziell in dieser Weihnachtszeit oder in dieser Adventszeit diese Zeit sicher mit beeinflusst.
Ich darf einfach mal so einen bayerischen Vergleich gebrauchen. So im Bierglas ist oben der Schaum und unten drunter das Bier. Und so möchte ich auch sagen, oben schwimmt die Mehrbelastung und die Traurigkeit, dass er gehen muss, das Mitleid mit seinen Schmerzen und darunter doch auch eine gewisse Sehnsucht. Also einfach jetzt mal auf mich bezogen, wenn man das am Ende meines Lebens auch von mir sagen und schreiben könnte, was jetzt die Leute über ihn schreiben, dann kommt auch so eine Vorfreude auf. Du hast noch Entwicklungsmöglichkeiten. Schau auf ihn, der dir gleichsam vorangegangen ist. Und dann ist auch so eine gewisse, ja, soll man sagen, so eine eigenartige Spannung oder Neugier vorhanden. Ja, was für Herausforderungen bringt mir der liebe Gott noch? Ich habe mal bei Exerzitien so geschaut, welche besonderen Herausforderungen so jedes Jahr in meinen 30 Priesterjahren da auf mich zugekommen sind. Ich bin jetzt nicht unbedingt jetzt so der große Planer und Stratege und Personalentwickler für mich selber, aber ich habe doch gemerkt, der liebe Gott spielt mir einfach Herausforderungen zu, also auch schwierige Seelsorgsfälle, die ich vorher so noch nicht gehabt habe. Und da bin ich dann immer am Überlegen, ja, lieber Gott, was kommt wohl als nächstes? Also das hat schon was mit Neugier zu tun. Und ich muss auch sagen, ich tue mich schwer so mit Routinevorgängen. Da kommt leicht eine gewisse Langeweile auf und ja, ich sage sogar manchmal auch Verdruss. Und von da gesehen ist, wenn einfach jetzt neue Herausforderungen in der Seelsorge da sind, das hat auch was mit Vorfreude zu tun.
Mhm. Vorfreude, also hat ein offenes Herz, ein neugieriges Herz, hat auch etwas Sehnsüchtiges, dass man sich auf etwas freut. Sie sind Schönstädter, Pater Kentenich ist für Sie sehr wichtig. Wie hat er denn das gesehen mit der Freude, gerade in so schweren Zeiten?
Er hat eine sehr hilfreiche Unterscheidung vollzogen. Er sprach von Sonntagsfreuden und Werktagsfreuden. Also Sonntagsfreude ist so die Freude, wo einfach die Seele mit jubiliert und gleichsam in Ekstase ist und die ganze Welt umarmen möchte, so wie es dann Schiller auch in seiner Ode an die Freude beschreibt. Aber es gibt eben auch diese stille Werktagsfreude, ja, wo ich das Gefühl habe, das, was ich jetzt tue, das ist das, was von Gott von mir erwartet. Und dass nicht diese Unruhe, ja, wo laufe ich eigentlich jetzt rum, ich müsste eigentlich ganz was anders tun, ich müsste ganz so anders sein, sondern dieses Ja sagen zu dem, was nach allem menschlichen Ermessen und nach gläubigem Deuten des Lebens jetzt tatsächlich meine Aufgabe ist. Und dann zieht eine gewisse, ich sag's mal so, eine stille Freude oder auch ein gewisser Friede einfach ein. Und Freude ist ja im Grunde genommen immer auch eine Folgeerscheinung, eine Folge, ich erreiche das, was ich liebe.
Ich erreiche das, was ich liebe. Können Sie das ein bisschen näher erklären, was das genau für Sie bedeutet? Weil da steckt ja ganz viel auch drin, an Hinwendung, an Bezug, an Zuneigung.
Gut, ich habe mich ja entschieden, Priester zu werden, um Seelsorger sein zu können. Das war eigentlich so das Hauptmotiv. Es war nicht unbedingt jetzt so sehr die Liturgie, obwohl ich mit 9 Jahren Messdiener war und das auch gern gemacht habe. Aber so dass die Seelsorge, das war eigentlich das, was mich zum Priestertum gebracht hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, so das letzte Jahr im Pastoralseminar, da war einfach so eine gewisse Ungeduld. Ja, wann hört eigentlich die Ausbildung jetzt auf? Wann kann man endlich rein in die Arbeit mit den Menschen? Und wann kann ich endlich mal dorthin, wohin ich eben schon jahrelang unterwegs war? Ich kann noch ein ganz anderes Beispiel bringen auf einem sehr natürlichen Gebiet. Als Pfarrer in Ortruf habe ich dann durch meinen Mitbruder angefangen, das Klettern, und habe dann auch einen evangelischen Kletterfreund gefunden, dessen Frau war katholisch in unserer Gemeinde. Und der war so ein richtiger Bergfreak. Und der war mal anlässlich einer Westreise in den Alpen gewesen und hatte dann die Watzmann-Ostwand fotografiert mit einem Tele, so immer abschnittweise. Und diese Fotos hat er uns dann mal, oder diese Dias hat er uns dann mal zu Hause gezeigt, als er zurückkam, und hat mich gleichsam angefüttert mit dieser Sehnsucht. Seine Begeisterung ist gleichsam übergesprungen. Und nach dem 9. November, als dann die Mauer fiel, war klar, im nächsten Sommer, wenn es irgendwie geht, setzen wir unseren Traum um. Und ich muss auch sagen, ich habe eigentlich nie so konsequent und so diszipliniert etwas für meine Kondition getan wie in diesem Frühjahr 90. Und im August hat es dann tatsächlich geklappt. Wir standen oben, wir waren früh um 3:30 von St. Bartholomä losgegangen und waren dann um 12:30 oben auf dem Gipfel vom Watzmann. Diese Vorfreude, dieses Kribbeln, ich glaube, Vorfreude entsteht nicht dort, wo man einfach nur passiv wartet, dass irgendetwas kommt, sondern da braucht es auch so ein aktives Tun, eben wie gesagt, dieses Konditionstraining, damit man dann nicht nur stöhnt, sondern das auch ein Stück genießen kann. Ein anderes Beispiel, auch auf einer sehr natürlichen Ebene. Wir haben als Theologiestudentin in Erfurt oft in einem evangelischen Oratorienchor mitgesungen. Und dann hat der Dirigent mit uns extra dann am Nachmittag Chorproben angesetzt, weil wir zu den üblichen Chorproben nicht kamen. Und wenn wir dann zur Aufführung von einer Mozartmesse oder ein Requiem oder eine Passion das dann gesungen haben, das war wirklich Festtagsfreude. Und diese Mühen des Übens vorweg, die war eigentlich oft gekoppelt mit Vorfreude. Also das haben wir dann noch gern auf uns genommen, eben weil wir uns schon gefreut haben, dann, wenn es also richtig sitzt, wenn es klappt, das klingt einfach wunderschön.
Ich spüre so raus, es hat 2 Ebenen. Einerseits, es ist etwas Großes, was kommt, ein Ereignis, auf das man sich freut, vielleicht sogar nicht mal ein einzelnes Ereignis, sondern eher etwas, ein Traum, etwas, insgesamt, wohin man sich bewegt, ein Ziel, würde ich mal sagen. Und dann kommt es zusammen vielleicht noch mit einem konkreten Termin, auf den man dann hinarbeiten kann. Also wo man dann einen bestimmten Moment hat, wo man sagt, okay, da fokussiert sich das Ganze. Und da habe ich auch einen Grund, jetzt mich auch nochmal richtig reinzuhängen, auch zu trainieren für die Bergsteigerei oder mich eben entsprechend vorzubereiten. Das scheinen 2 so Dinge zu sein, die da zusammenkommen. Wie war das bei Ihrer Priesterweihe, Pater Busse? Sie hatten ja auch sicher eine Zeit, wo Sie sich vorbereitet haben, aber dann kam ja dieser eine Tag.
Ja, das war wirklich so eine gelassene Festtagsfreude. Da muss ich natürlich dazu sagen, ich habe ein paar Jahre vorher mein Theologiestudium abgebrochen, weil ich glaubte, ich kann keinen Beruf ausüben, der mit Menschen zu tun hat, und habe dann 2 Jahre in meinem alten Beruf als Schlosser gearbeitet. Und wenn ich noch an die Verzweiflung und die Resignation von damals zurückdenke und dann einfach auch sehen konnte, wie Gott das wieder eingerenkt hat oder mir zur rechten Zeit kompetente Helfer und Begleiter an die Seite gestellt hat, damit ich da wieder aus meinem Loch rausgefunden habe. Das war ja fast so eine Art Übermut. Lieber Gott, für dich gibt es doch keine hoffnungslosen Fälle, wie du das hingekriegt hast. Und es haben ja auch einige meiner früheren Mitstudenten gesagt, dass du dich wieder so bekrabbelst. Das hätten wir eigentlich gar nicht erwartet. Und von da gesehen war das wirklich so eine, ja, fast eine übermütige Gelassenheit. Es ist einfach schön, wie Gott auch Dinge führt. Mhm, aber also endlich angekommen zu sein, was vorher eigentlich dann fast unmöglich schien über eine gewisse Zeit.
Das finde ich jetzt sehr spannend, weil wir sprechen ja über die Spannungsbögen, die in so einem Vorfreudeprozess ja auch passieren. Es gibt ja Momente, wo man sich trotz der Vorfreude dann denkt, Mensch, das wird doch nichts, oder jetzt kommen doch Sorgen auf, oder jetzt kommen vielleicht Hindernisse von außen. Also ich habe das in meiner Hochzeitsvorbereitung auch erlebt. Eigentlich war man ganz klar und plötzlich kommt so eine grundsätzliche Stimmung rein wie, soll das wirklich sein? Und also es gehört irgendwie dazu, scheinbar, zu diesem Prozess, damit man, wenn man den Prozess überwunden hat, sich dann noch mehr freuen kann, oder?
Gut, ich glaube, wenn einfach alles sicher und vorhersagbar wäre, das würde uns auch irgendwo ja langweilen und wir würden auch müde werden. Aber es braucht einfach so den gewissen Reiz der Unsicherheit, dass wir so das anregende Klima einer gewissen, ich sag's mal, Angst, also ist keine starke Angst, die lähmt, aber doch so ein bisschen Angst, na, wird das was, wird das nichts, schaffen wir das nicht. Und natürlich bei diesen Versprechen auf Lebenszeit, egal jetzt ob Ehe oder eben Priesterweihe, da wäre es vermessen zu sagen, na, ich krieg das aus eigener Kraft hin. Aber ich merke, wenn man dann immer wieder sagt, lieber Gott, du hast uns zusammengeführt jetzt für ein Ehepaar oder ich mir als Priester, du hast mich berufen, also wirst du auch das gute Werk vollenden, das du in uns begonnen hast. Und wo ich einfach merke, dass diese Unsicherheit dann eine Hilfe ist, um einfach ins Vertrauen, in ein lebendiges Vertrauen hineinzufinden. Das ist was ganz anderes als die Sicherheit, die ich habe, wenn ich eine Versicherung abgeschlossen habe und weiß, die Versicherung wird also in Brand- und Hagelschäden dann aufkommen und dann hefte ich den Vertrag ab und dann wende ich mich dem Alltag zu. Also dieses das Ziel im Blick haben, die Möglichkeit des Scheiterns im Blick haben und da eigentlich auch so richtig zur vollen Vitalität auflaufen zu können, das wirkt ja auch unwahrscheinlich belebend und das hat durchaus zu tun was mit Vorfreude. Aber ich möchte noch ein anderes Beispiel, gerade weil Sie die Hochzeitsvorbereitungen angesprochen haben, berühren. Wir bieten ja ab und zu mal so 4-tägige Ehevorbereitungskurse an. Gut, viele Paare melden sich schon mit gemeinsamer Adresse an, aber doch, es gibt immer wieder einige Paare in den Kursen, die ganz bewusst mit dem Zusammenziehen warten, bis sie verheiratet sind. Und ein Paar erzählte dann mal auch so abends, als wir noch beisammen saßen, sie hatten schon zusammen gelebt, waren dann nach Medjugorje gefahren, das erste Mal, und haben dann nochmal neu auch so den Wert des Sakraments der Ehe erschlossen bekommen und haben sich dann entschieden, nein, wir ziehen wieder auseinander und warten mit diesem intensivsten Zeichen, was sich Eheleute geben können, wirklich bis nach der Trauung. Und sie meinten, es war eine ganz interessante Erfahrung, die wir da gemacht haben. Wir haben sozusagen den Vorgarten unserer Liebe nochmal kultiviert. Also einfach diese Erotik, diese Aufmerksamkeiten. Liebe macht wirklich erfinderisch, wenn man nicht gleich das intensivste Zeichen, was man sich schenken kann. Denn man muss dann sich überlegen, ja, wie zeige ich denn dir dann, dass ich dich liebe? Und sie meinten, jetzt freuen sie sich schon richtig, nach der Hochzeitsfeier dieses Zeichen der Liebe zu schenken. Und dann korrigierten sie sich auch nochmal, nein, nicht das Zeichen der Liebe, sondern uns selbst einander zu schenken. Also ich merke, auch zum Beispiel jetzt Adventszeit oder Fastenzeit, wenn man da auf etwas verzichtet, dass man sich dann zu Ostern oder zu Weihnachten wieder gönnt, das hat ja auch was mit Vorfreude, mit Spannungsbogen zu tun.
Mhm. Also ich denke jetzt gerade an Kinder, die auch an Heiligabend auf ihre Geschenke warten und es kaum erwarten können. Und es ist schon eine Zeit, wo man dann so in großer Vorfreude in Erwartung ist. Aber vielleicht nochmal das jetzt auf eine tiefere Ebene gesetzt, wenn man auch eine Zeit des Verzichtens hat, das verstärkt das Ganze schon nochmal. Ist es dann einerseits eine Bereicherung dieses Prozesses oder ist es auch ein Gewinn für hinterher? Was lernt man denn durch Verzichten?
Gut, es hat in den USA mal ein Experiment gegeben bei Kindergartenkindern. Den hat man so ein Marshmallow, also so ein Bonbon, so ein kleines Backstückchen da hingelegt und denen gesagt, wenn sie das also 2 Minuten liegen lassen, die Betreuungsperson geht raus und wenn sie dann wiederkommt und konnte das liegen lassen, dann bekommt es 2. Also wenn man so will, Genussaufschub. Und Kinder haben das geschafft und andere Kinder haben das nicht geschafft. Und dann hat man dann 25 Jahre später nochmal diese Kinder untersucht, was sie so gemacht haben. Und siehe da, die Kinder, die sich also diesen Genussaufschub gegönnt haben, die es also geschafft haben, auf etwas zu verzichten, um nachher mehr zu bekommen, die waren oft auch irgendwie ja leistungsfähiger. Die haben dann sich auch durch mehr Sachen durchbeißen können, als die, die das einfach nicht ausgehalten haben. Das heißt, man trainiert nicht nur jetzt Verzicht auf Süßigkeiten oder Verzicht auf Fernsehen oder was auch immer, sondern man lernt tatsächlich so auch in solchen Spannungsbögen dann zu leben. Und es ist ja so bei allen Genussmitteln, der Unterschied macht den Genuss. Also wenn ich 10-mal Schlagsahne gegessen habe, dann hängt es mir zum Hals raus. Und eigentlich erst, wenn ich meine Zeit drauf verzichte und mir es dann wieder gönne, dann ist es wieder etwas Neues und dann ist sozusagen auch der sinnliche Genuss wieder da.
Das würde wiederum dafür sprechen, in der Adventszeit auch das als Fastenzeit zu verstehen, dass man dann eher nicht den Schokoladen-Adventskalender täglich plündert, sage ich mal, sondern eigentlich eher auch auf Dinge verzichtet.
Ja, das ist so die klassische Form, aber ich kenne auch Familien, die haben jetzt sich für die Adventszeit Termine fasten vorgenommen. Ich denke an eine Mutter von 4 Kindern, wo alle 4 Kinder in der Musikschule sind und die Musikschule im Mainz in Adventszeit dann noch so Konzerte und Vorspielabende zu machen. Gut, wenn man ein Kind hat, mag das ja gehen, aber bei 4 Kindern ist man ja so viel besetzt. Sie hat also dann der Musikschule deutlich gesagt, wir kommen zu keinem Abend, die nutzen wir dann und machen Musik bei uns zu Hause. Also ich habe den Eindruck, Terminefasten, den Ausdruck kannte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht. Also Menschen achten schon sehr darauf, dass sie die Form finden, wo es einfach nicht jetzt darum geht, dass man sich irgendwo die Freude nicht gönnt, sondern wo am Ende irgendwie ein Mehr an Freiheit entsteht, also wo man sich einen Freiraum schafft, wo man sich das Leben ein bisschen entmüllt und auch Terminmüll dann entsorgt, um dann einfach Zeit für das zu haben, wo man sagt, das ist mir wichtig und das ist mir wesentlich.
Vater Busse, Sie sind Familienseelsorger, Sie haben auch dieses Beispiel gebracht, gerade von dem Paar, was sich auf die Ehe vorbereitet hat, nochmal auch gesagt hat, wir warten nochmal. Wie ist Ihre Erfahrung dann auch in der Begleitung von Ehepaaren? Hilft das dann auch dem jungen Ehepaar, wenn es dann mal später unterwegs ist, dann auch mit schwierigen Situationen umzugehen? Oder ist es dann einfach eine neue Situation? Haben Sie da Erfahrungswerte?
Gut, wenn Paare mit diesem intensivsten Zeichen warten konnten bis zur Hochzeit, dann merke ich einfach, die sind viel lockerer auch, wenn der eine mal verreist. Es gibt ja da manchmal Männer oder Frauen, die zerfleischen sich dann vor Eifersucht und von Ängsten, wird mein Partner mir treu sein? Und wenn die sich das gleichsam selber vorher bewiesen haben, auch wenn ich ganz viel für dich empfinde, wenn ich sozusagen auch leidenschaftlich in dich verliebt bin, aber ich kenne einfach gewisse Grenzen und es hat auch was zu tun so mit innerer Freiheit und Triebkontrolle und dann sind die viel lockerer, auch den anderen reisen zu lassen und dann gibt es da keine Ängste, keine Sorgen. Ja, was wird der wohl jetzt machen, wenn der allein ist? Also da habe ich schon einige Male Rückmeldung bekommen, ja, dass das einfach Lebensqualität darstellt, wenn man nicht von Eifersüchteleien geprägt ist oder gequält wird. Ein anderer Bereich jetzt, was ja vielleicht auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Vorfreude zu tun hat, wenn ich so an Paare denke, die jetzt zum ersten Mal kommen, beide gucken etwas betröppelt aus der Wäsche und sagen, wir haben ein Problem. Und wenn sie dann beide das Problem gleich beschreiben, dann bin ich schon mal ganz erleichtert und fange an zu strahlen und sage, ach, das ist ja ein leichterer Fall, denn ihnen fehlt oft nur eine gewisse Kompetenz, die sie vielleicht in ihrer Herkunftsfamilie nicht mitbekommen haben. Und das ist Handwerk, das kann man lernen. Man kann also lernen, Kritik positiv zu formulieren. Man kann lernen, so Verallgemeinerungen nie immer, dass man die vermeidet. Oder dass man eben das Negative in positive Wünsche übersetzt. Oder dass man sich durchaus den Raum gönnt für das Alleinsein, dass das nichts mit Mangel an Liebe zu tun hat oder was es auch immer ist. Und dann merke ich auch oft aufgrund der Erfahrung, nach einem Vierteljahr, spätestens nach einem halben Jahr, ist eigentlich das Problem gelöst. Ich sag mal bildlich gesprochen, das Schiffchen ist von der Sandbank und da können die wieder weiterfahren. Und dann sind die oft mal manchmal ganz erstaunt, dass ich so ja mit Vorfreude an ihre Situation rangehe, weil sie selbst ist ja einfach erleben, wir wissen nicht weiter, wir kommen nicht weiter, ist das jetzt das Ende unserer Beziehung? Und ich ihnen dann wirklich sagen kann, nee, das sieht eigentlich gut aus, das ist viel besser, als sie glauben, weil ihnen einfach nur ein bisschen Kompetenz fehlt. Viel schwieriger sehe ich die Situation, die Startbedingungen, wenn einer der Partner schon am Zahnfleisch kriecht und der andere sich mehr oder weniger unschuldig oder auch manchmal ärgerlich gereizt, dann fragt, was hat er denn bloß oder was hat sie denn bloß? Also die Fragen, die Ausgangskonstellation sehe ich als wesentlich problematischer an. Also bei denen, die das Problem am Anfang gleich beschreiben, da kann durchaus eine Vorfreude kommen. Und ich merke es auch manchmal, dass sie schon nach 2, 3 Gesprächen sagen, ja, wir spüren schon, es bringt uns was. Und dann bleiben sie auch dran. Und das ist einfach auch wunderschön zu erleben.
Da ist natürlich eine Hilfe, wenn jemand nicht dann erst kommt, wenn das Kind eigentlich schon im Bade ausgeschüttet ist und die Sache eigentlich zu spät ist und gelaufen. Oder haben Sie es auch schon erlebt, dass es doch nicht zu spät war und doch nochmal gerettet werden konnte?
Gut, ich denke an ein Ehepaar, wo die Frau allein kam, total verhärmt und also da stand die Traurigkeit und die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Und da habe ich ausnahmsweise mal der Frau geraten, lassen Sie scheiden, im halben Jahr sind Sie so kaputt gespielt, da können Sie noch nicht mal das. Und dann meinte sie, ich kann es schon jetzt nicht mehr, kann keine Entscheidung treffen. Und dann habe ich erst mal mit der Frau allein einige Beratungsstunden gehabt und da wurde auch deutlich, was ihr Anteil ist. Und dann kam der Mann dazu und nach ein paar Jahren waren die wieder ganz gut unterwegs. Und jetzt, voriges Jahr war ich gerade in Schönstatt, da kam ein Bus dort aus der Gegend an und der Mann kam freudestrahlend auf mich zu und sagte, vor 14 Jahren haben sie unsere Ehe gerettet. Also es gibt auch solche Momente, wo die beiden eigentlich keine Hoffnung haben und sich das Blatt dann doch überraschend wendet. Oder mein Mitbruder hat es erlebt, dass bei der Öffnungsrunde von so einer Familienfreizeit, die wir anbieten, ein Paar gleich gesagt hat, das ist unser letzter Versuch. Und wenn der scheitert, dann trennen wir uns. Und dann wurde deutlich, tatsächlich, die hatten nur von ihren Herkunftsfamilien ganz wenig so Kompetenzen mitgebracht, wie man das miteinander gestalten kann. Und dann war die nach der Woche so dankbar und haben wieder gesagt, wir sehen Hoffnung. Da kam dann richtig wieder Vorfreude auf, wir schaffen das.
Und sich schon mal gemeinsam auf den Weg machen in so einer schwierigen Situation. Ich glaube, das ist ein Moment, wo man keine Vorfreude hat, sondern da ist man dann einfach nur noch am Hoffen und Bangen, dass sich das irgendwie nochmal retten lässt. Aber ja, ohne die Hoffnung würde das ja dann gar nicht mehr funktionieren. Aber ich glaube, es gibt Momente im Leben, da kommt man wirklich an so einen Tiefpunkt, wo man auch die Hoffnung vielleicht gar nicht mehr sehen kann. Aber schön, dass Sie diese Beispiele erzählen, auch von Ehepaaren, die, ja, wo es eigentlich ganz zerrüttet war, die es doch nochmal geschafft haben, nochmal die Kurve gekriegt haben, wie ich es mal so sagen möchte. Das ist ja auch sehr ermutigend, weil oft ist man dann in so einer Situation, wenn man drinsteckt, dann kann man sich ja irgendwie gar nicht vorstellen, dass das nochmal gut werden soll. Auch gerade wenn die Emotionen drin sind, sehr viele Verletzungen sind da ja mit drin. Und dann würde ja der Zweckpessimist sagen, komm, das ist jetzt so, ich muss halt damit leben, ich freue mich auf nichts mehr, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Aber so ein Zweckpessimismus ist ja auch nicht gerade schön, oder?
Gut, das ist das Schlimme. Wer sagt, es war nicht möglich, weil, hat immer recht. Mhm. Ja, also das muss man einfach sagen, ja, das stimmt. Das Problem ist nur, dass die gleichen Gründe, weshalb die einen sagen, wir haben uns getrennt, für andere die Gründe waren, um in die Beziehung zu investieren. Also da ist nochmal so im Vorfeld irgendwie so, ja, eine Weichenstellung. Glaube ich noch an unsere Beziehung? Glaube ich an unsere gemeinsame Zukunft? Oder wer kann dieses Feuer der Hoffnung nochmal neu entzünden? Und wenn jetzt nicht, das habe ich ehrlicherweise auch schon erlebt, dass dann eigentlich nur jemand noch so ein Art Rückzugsgefecht vollzogen hat, aber eigentlich schon aus der Ehe ausgestiegen war, weil er schon andere Partnerin, einen anderen Partner hatte, also wo man eigentlich nicht mit offenen Karten gespielt hat. Also das muss ich ehrlicherweise sagen, so etwas gibt es auch. Aber wenn Menschen dann wirklich antreten, doch wir wollen investieren, wir wollen unsere Beziehung retten, dann kann tatsächlich, auch wenn die ersten Erfolge sich einstellen, dann so eine gewisse Vorfreude und so diese Hoffnungsschimmer am Horizont wieder aufleuchten.
Sagt Pater Elmar Busse, er ist Familienseelsorger in der Schönstadtbewegung. Und mit ihm sprechen wir heute über das Thema Vorfreude, die schönste Freude, gerade auch in Bezug auf diese Spannungsbögen, die im Leben auftauchen, wie es dann möglich ist, sich trotzdem zu freuen, vorzufreuen auf Weihnachten oder auch auf bestimmte Lebenssituationen. Darüber sind wir im Gespräch und wir lassen das jetzt mal ein bisschen sacken mit etwas Musik und dann sprechen wir weiter. Im Gespräch mit Pater Elmar Busse, heute zum Thema Vorfreude, die schönste Freude. Und Spannungsbögen leben, das ist ein Thema sicher auch für die Vorweihnachtszeit, weil da ist ganz viel Spannung drin. Eigentlich sollte man sich freuen, aber man erlebt auch, da ist eben auch dieses Auf und Ab, durch das wir da eigentlich gehen. Ja, Pater Busse, wie kann denn das sein, dass man so in dieser Spannung ist und wie schaffen es trotzdem, sich zu freuen, oder warum schaffen es eigentlich nicht, dieses Spannungsfeld?
Gut, der Konrad Lorenz hat 1973 mal hier im Bayerischen Rundfunk eine Serie von Vorträgen gehalten, die dann nachher als Buch veröffentlicht worden sind, die 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit. Und da gibt es so einen Punkt, das nennt er Wärmetod des Gefühls. Und er führt dann aus, der Schwund starker Gefühle und Affekte durch Verweichlichung, Fortschreiten von Technologie und Pharmakologie. Und das fördert eine zunehmende Intoleranz gegenüber alles im geringsten Unlusterregende. Und damit verschwindet die Fähigkeit der Menschen, jene Freude zu erleben, die nur durch herbe Anstrengung beim Überwinden von Hindernissen gewonnen werden kann. Der naturgewollte Wogengang der Kontraste von Freud und Leid verebbt in unmerklichen Oszillationen namenloser Langeweile. Ich glaube, der Konrad Lorenz bringt es da sehr drastisch auf den Punkt. Wenn ich also mir Ziele setze und an dem noch nicht leide, dass ich das so nicht erreicht habe, aber wenn ich dann mich da dorthin bewege, dann kann ich am Ende, wenn ich das erreicht habe, wirklich eine tiefe Freude erleben, ich hab's geschafft. Und wo das eigentlich ausfällt, wo Menschen sich keine Ziele mehr setzen, da ist natürlich auch eigentlich gar nicht der Wurzelgrund da für intensive Freuden.
Wir haben jetzt gesprochen, man kann sich freuen trotz Schwierigkeiten. Also es gibt ja einen Managementspruch, der sagt, in jeder Krise steckt eine Chance. Also wenn ich am Tiefpunkt bin, soll ich auch nach vorne schauen. Wie positiv sollte man sein? Kann es überhaupt sein, dass ein Christ nicht positiv ist?
Gut, es gibt auch manchmal jetzt Situationen, wo ich selber dann irgendwo so in ein Loch falle, wo es einfach nur dunkel vor einem ist. Muss ich also ehrlich zugeben. Aber ich glaube, genau darin liegt auch eine große Chance, wenn wir ehrlich miteinander kommunizieren, wenn man die Bedenken, die Sorgen zum Thema macht und nicht einfach nur in Fassade investiert und dann alles nur glänzt, aber dahinter sind dann die Probleme. Also wenn wir einfach ehrlich miteinander kommunizieren, dann kann es auch so einen seelischen Güteraustausch geben, so eine seelische Gütergemeinschaft. Und dieses Gut Hoffnung ist einfach ein ganz kostbares Gut. Und ich glaube schon, dass Hoffnung genauso ansteckend sein kann wie Grippe.
Also das ist die Gemeinschaft ganz wichtig, wie man dann auch drüber redet und wie man sich gegenseitig ansteckt.
Genau.
Mit Positiven wie mit Negativen. Das ist natürlich, wir Deutschen sind da ja schon Spezialisten im so, ja, eigentlich Dinge skeptisch sehen. Also das ist weltweit sicher nochmal unterschiedlich. Sie waren in der ganzen, im ganzen deutschsprachigen Gebiet unterwegs oder auch immer tätig an verschiedenen Schönstadtstellen. Haben Sie da Unterschiede festgelernt, wie die Deutschen oder auch die Österreicher da unterschiedlich sind, was so Freude angeht oder Skepsis?
Oh, da erwischen Sie mich auf dem linken Fuß. Also da, da möchte ich einfach gar keine...
Also keine etymologischen Äußerungen machen, weil die Menschen...
Ich tue einfach jetzt mal Unrecht, und zwar auch aus folgendem Grund: Wenn es den Leuten sehr gut geht, dann kommen die ja nicht zum Seelsorger.
Okay, ja, natürlich.
Das heißt, ich habe normalerweise, die Leute kommen dann, wenn sie irgendwo selber nicht mehr weiter wissen. Und also ich habe in dem Sinne jetzt durch meinen Beruf einfach nochmal eine Auswahl von Menschen, die natürlich mit Problemen kommen. Also das ist ähnlich wie ein Chirurg, der glaubt auch, die ganze Menschheit besteht aus Menschen, die einen Beinbruch oder einen Armbruch haben. Aber das Leben ist tatsächlich reicher. Gut, ich muss sagen, bei diesen Ehevorbereitungskursen, und dann werden wir da so ein Nachtreffen machen, ein Jahr später, und die zeigen dann ihre Hochzeitsbilder, das ist so wunderschön, und diese Freude springt dann einfach über. Oder ich denke, jetzt immer, wenn ich in der Multiplikatorenarbeit tätig bin und ich habe da einfach jetzt interessante Leute, die dann was machen und die dann davon erzählen, da ist auch ganz viel Freude dabei. Oder ich denke an eine Mail, wo ein Ehepaar das erste Mal einen Vortrag in der Nachbarpfarrei gehalten hat und dann schrieb, wir sind zurückgeflogen. Also nicht, weil der Mann zu stark aufs Gaspedal getreten hat, sondern einfach dieses erste Erlebnis, wir können als Paar den anderen was geben, da springt was über. Sicherlich kann man sagen, dass die Rheinländer sich leichter tun mit der Freude und dass die Münsteraner vielleicht tatsächlich mehr schwermütig sind und verschlossen. Aber das ist so ähnlich wie: Im Durchschnitt war der Teich ein Meter tief, trotzdem ist die Kuh drin ersoffen. Also Durchschnittswerte sind halt sehr schwierig, wenn man auf das Einzelschicksal guckt.
Und ich hoffe ja, dass Ihre Seelsorgearbeit eben nicht gerade daraus besteht, aus nur zu retten, zu kitten und aufzufangen. Das wäre ja ganz heftig. Ich glaube, Sie haben ja auch Freizeiten, Sie haben ja auch schöne Momente, wo sie auch Glück erfahren. Natürlich auch, wenn die Leute dann, wie sie sagen, nach 14 Jahren zurückkommen und sagen, sie haben damals meine Ehe gerettet. Und es ist natürlich, sind auch sehr, sehr wertvolle Momente, die ja auch wichtig sind.
Ah ja, klar, das ist das Schöne, wenn man so länger mal in einem Feld ist und dann wirklich auch Menschen begleiten kann. Also da kommt auch wirklich ganz viel zurück. Das hätte man so als junger Priester gar nicht erleben können.
Und ich kann es natürlich verstehen, wenn jemand ganz schwer auch mit Depressionen zum Beispiel belastet ist, dann kann er die Vorfreude gar nicht mehr so sehen. Aber ich glaube, wir erleben ja auch viel Dinge, die gut laufen und bekommen Ermutigung, gerade auch durch Freunde, durch Verwandte oder durch Seelsorger, die einem da wieder raushelfen. Und von daher soll Vorfreude ja ein ganz wichtiges Moment in unserem Leben sein. Und darüber geht's heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Liebe Hörer und Hörer, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn Sie uns anrufen möchten, uns vielleicht ein Beispiel Ihrer Vorfreude jetzt diese Tage erzählen möchten oder noch eine Frage an Pater Elmar Busse haben, dann rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland 0049 89 517 008 008. Ja, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Pater Busse, vielleicht noch von Ihrer Seite so Tipps, Gedankenanregungen. Es ist ja noch nicht mal eine ganze Woche mehr bis Heiligabend. Sie haben vorhin das Terminfasten als Idee mal so hineingesprochen in diesen Tag heute oder in diese Woche. Gäbe es noch andere interessante Gedankenanregungen, auf die man so vielleicht nicht kommt?
Gut, auch das Nörgelfasten ist eigentlich eine beliebte Form der Advents- und Fastenzeit, dass man also beim Mittagessen, so ähnlich wie man sich die Hände wäscht, damit man mit sauberen Händen am Tisch sitzt und sich die Infektionen, die Unreinheiten von draußen reinbringt, ist im Grunde genommen jetzt auch die Frage, welche Themen schneide ich bei den Mahlzeiten an? Ich glaube, da müsste man auch darauf achten, dass man positive Themen formuliert und nicht sozusagen die Verdauung stört, indem man dann über irgendwelche negativen Dinge redet, wo man sich dann nur ärgert und eigentlich des Klimas vergiftet. Und auch da gilt, ich rede mit denen, die es betrifft. Aber wenn jetzt derjenige eigentlich gar nicht da ist, dann kann ich an der Situation nicht ändern. Dann kommt zu diesem Negativen noch das Gefühl der Ohnmacht dazu. Also von da gesehen ist Nörgelfasten, also wenn ich über die Fehler von Nicht-Anwesenden rede, auch eine gute Form des Fastens, die auch denen, die es üben, selber gut tun.
Vielleicht wäre es so gar nicht schlecht, mal sogar so richtig zu schweigen, weil vielleicht schaffen wir es gar nicht, nicht zu nörgeln, und dann könnte es auch eine Hilfe sein, einfach mal flapsig die Klappe zu halten, aber eigentlich würde man das auch in so eine Art Schweigeexerzitien münden lassen können, oder?
Gut, wenn das eine ganze Gruppe macht, klar, dann ist das selbstverständlich, dann weiß man auch von vornherein, auf was man sich einlässt. Ich finde es in der Familie schwierig, schweigend Mahlzeiten einzunehmen, weil das oft auch die Gelegenheit ist, wo man überhaupt zusammen ist. Und da sollte durchaus der Austausch sein. Aber ich erlebe, dass Paare das durchaus genießen, dass die so händchenhaltend einfach abends nochmal spazieren gehen. Und da braucht nicht viel gesagt werden, aber man spürt doch die Nähe. Also es gibt ja ein Schweigen, das ist so ein aggressives, kaltes Schweigen. Es gibt aber auch ein warmes Schweigen, wo man einfach sich sicher ist, doch du liebst mich, ich liebe dich. Und Worte würden jetzt das eigentlich nur stören. Oder ich denke mal, ich war mit einer Jugendgruppe oben am Gipfel, wo wir dann Sonnenaufgang beobachtet haben. Gut, da habe ich erstmal einigen nochmal sagen müssen, lasst euch doch mal drauf ein, ohne Kommentare, lasst das auf euch wirken. Und wenn ich heute mit denen zusammenkomme, dann erzählen die gerne noch von damals und kriegen glänzende Augen. In manchen Ordensgemeinschaften ist es so, dass da Mahlzeiten schweigend eingenommen werden und dann die Regel vorgelesen wird oder Heiligenbiografien vorgelesen wird, eben um dieses oberflächliche Geschwätz, um dem auch gegenzusteuern.
Klar, und natürlich Schweigeexerzitien, das wäre ja etwas, wo man sich richtig rausnimmt, als Einzelperson in ein Kloster geht, aber das ist natürlich jetzt in dieser letzten Woche wahrscheinlich ja auch gar nicht mehr so möglich. Man muss ja auch tatsächlich die Tage vorbereiten, da ist immer noch viel zu tun, viel zu machen, und von daher war das einfach mal eine Frage. Aber klar, wenn man dann sagt, wir sind als Familie unterwegs oder als Paar, dann nochmal zu sagen, okay, wir lassen einfach mal die Ruhe einkehren, ganz bewusst. Also ich habe mit meiner Frau auch schon mal so den 23. Dezember als so einen Abend genommen, wo wir einfach so eine Art stillen Vorabend gemacht haben, weil wir wussten, da kommt ganz viel auf uns zu. Das ist inzwischen eine Feier geworden mit Freunden, wo wir zusammen auch eher schon vorfeiern in einer Stille, weil wir dann uns auf die Familien konzentrieren wollen. Aber das sind eigentlich schöne Möglichkeiten. Es ist natürlich, eine Hörerin hat es vorhin gesagt, oder wir waren in der Sendung, kam es ja zur Sprache, dass es, oder Sie haben es, glaube ich, als Beispiel erwähnt, dass auch sehr viele Termine sind, ja auch gerade im musikalischen Bereich. Es gibt sehr viele Konzerte. Das ist ja auch was Schönes. Ich habe letzten Sonntag ein ganz schönes Konzert erlebt. Das hat mich schon auch auf Advent und Weihnachten eingestimmt. Freilich war das ein sehr voller Tag, aber es war auch ein schöner Moment. Wie soll man mit so vielen Terminen umgehen? Vielleicht gezielt einen raussuchen und sagen, den nehme ich? Oder ja, wie haben Sie da einen Tipp?
Gut. Das ist im Grunde genommen schon im Vorfeld zu klären, was wollen wir. Und wenn wir sagen, also wir proben mit dem Kirchenchor das Weihnachtsoratorium, dann geht das nicht mal so schnell mit einer Probe. Aber ich merke, es bringt noch mal was, wenn es dann irgendwo zu viel wird, dass man sich noch mal ganz bewusst entscheidet, das wollten wir oder das wollte einer von uns, und da haben wir eigentlich beide ja dazu gesagt. Und wie diese Erneuerung der Entscheidung im Vorfeld dann auch nochmal hilft, mit der tatsächlichen Last gut umzugehen und sich nicht so als Getriebener zu erleben. Ich meine, ich merke selber bei mir, wenn ich anfange zu reden, ich muss noch, dann merke ich, hoppla, du bist wieder jetzt nicht auf deiner Kommandobrücke. Aber wenn ich dann jetzt sage, hoppla, doch, du hast dich dafür entschieden, du hast Ja dazu gesagt und diese Wiederholung, diese Entscheidung oder das ganz bewusst nochmal Ja sagen und auch bereit sein, den Preis, den es kostet, dann zu zahlen, wenn der Preis im Moment einfach zu hoch wird, da merke ich einfach, dass dann wieder Frieden reinkommt und man sich auch nicht so getrieben erlebt, obwohl sich vom Tempo her oft nichts rausnehmen lässt.
Wenn wir dann Mutter ist von 3, 4, 5, 6, ich hatte gestern eine Sendung mit einer Frau, die hat 7 Kinder und trotzdem hatte ich bei ihr das Gefühl, sie vermittelt auch eine gewisse Ruhe, sie schafft es dann doch in diesen Tagen, doch jetzt nicht zu überstrapazieren, sondern immer wieder auch Ruhepole zu finden. Das ist natürlich was sehr, sehr Wertvolles und ich hoffe, dass diese Sendung ein paar Gedankenanregungen gebracht hat, wie man vielleicht sich in diesen Tagen noch mal ein bisschen beruhigen kann. Also dieses Terminfasten nehme ich gerne als Idee mit, das Nörgelfasten, Pater Busse, finde ich jetzt auch eine schöne Idee. Haben Sie vielleicht noch einen dritten, so amüsanten, es ist ja ein bisschen amüsant, aber es ist halt sehr, sehr wertvoll, was man da so machen könnte. Die zwei reichen ja schon, aber vielleicht haben Sie noch was Sie sagen. Das könnte noch was in die Richtung sein.
Gut, ich finde es wirklich einfach schön, auch wenn man nicht gut singen kann, dass man sich als Familie einfach zusammensetzt und mal wirklich den Adventkranz anzündet und dann so gut wie es geht Lieder singt. Und es gibt ja durchaus doch auch eine ganze Auswahl von Liederbüchern, wo Adventlieder drin sind. Und wenn man da jetzt nichts zur Hand hat, hat man vielleicht doch noch das Gotteslob und dann singt man halt die Adventlieder. Und einfach dieses Beieinandersein, vielleicht mit einem Glas Tee oder wenn sie größer sind mit Glühwein, also so was irgendwo Schönes, so dieses Gemeinschaft erleben und sich dafür einfach Zeit nehmen. Das kann manchmal 20 Minuten sein, aber dieses Ausklinken aus der Alltagsroutine und dann sich dafür Zeit nehmen, wo ich einfach merke, das tut einfach gut, das ist einfach schön und dann kann es durchaus sein, die manchmal die kratzbürstigen Pubertierenden, dass die dann durchaus darauf bestehen, dass das wollen sie schon noch mitmachen.
Das ist interessant. Einerseits wollen die eher dann an Heiligabend irgendwie vielleicht in die Disco gehen, sage ich es mal ganz flapsig, aber andererseits legen sie dann doch auf solche Dinge doch großen Wert. Ja, spannend. Okay. Pater Busse, schon mal vielen Dank. Ich bitte Sie gleich noch, uns vielleicht auch im Anliegen des Advents noch ein abschließendes Segensgebet zu sprechen. Ich darf vorher doch die Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass Sie Informationen gerne bekommen können beim Hörerservice von Radio Horeb über diese Sendung, über das, was wir besprochen haben, Kontaktadresse zur Schönstadtbewegung oder auch Informationen über Radio Horeb als solches bekommen Sie beim Hörerservice. Die Telefonnummer ist die 08323 9675 110. Außerhalb von Deutschland 0049 8323 9675 110. Wenn Sie eine CD bestellen möchten von dieser Sendung und sie vielleicht nochmal hören oder an andere weitergeben, dann wählen Sie bitte den CD-Dienst. Die Nummer ist folgende: 08323 9675 120. Hörerservice und CD-Dienst sind für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr. Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr und mittwochs bis 18 Uhr. Serviceangebot von Radio Horeb, das Sie gerne wahrnehmen dürfen. Ja, und nun darf ich Sie bitten, lieber Pater Busse, uns noch ein abschließendes Segensgebet zu sprechen.
Gerne. Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, der großen Frau des Advent, segne sie und alle die, die sie im Herzen tragen, alle die, mit denen sie ihre Sorgen und Freuden teilen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Pater Busse, ganz herzlichen Dank.
Ihnen auch ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Dankeschön. Dies war die Lebenshilfe, liebe Hörer und Hörer. Ich hoffe, Sie haben auch ein paar Impulse mitnehmen können, gerade auch in diese letzte Woche vor Weihnachten. Vorfreude, die schönste Freude. auch wenn Spannungsbögen da sind, vielleicht sind die Spannungsbögen gerade gut, um dann wieder nochmal neu innezuhalten, um sich wirklich vorzufreuen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine schöne Vorbereitung auf Weihnachten und dann auch wirklich friedliche, frohe, glückliche Tage und eben jetzt auch schon Vorfreude auf diese Tage. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, Ihr Bodo Klose, und ich wünsche Ihnen wirklich eine schöne restliche Adventszeit.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.